Ich freue mich, dass ihr da seid zu der Bibelstunde und mit mir eine Stunde und wir zusammen eine Stunde die Bibel hin und her zu blättern. Bevor wir das tun, lasst uns gemeinsam beten. Denken wir an all die, die heute nicht da sind, stehen wir sie für Gott ein, beten wir, dass der Herr uns segnet auch heute Abend. Amen. Auch ich möchte vom Herzen Danke sagen für die Gelegenheit, für den heutigen Abend. Danke, Herr, dass wir in diese Gemeinschaft treten können mit dir und untereinander, unter dein Wort, in dein Licht, zu deiner Nahrung, zu deinem geistlichen, lebendigen Wort, zu dem geistlichen Mana. Herr, gib reichlich davon, von diesem Licht, gib reichlich davon, von dieser Nahrung, dass unsere Herzen in die Anbetung kommen, dass wir von innen heraus die geistliche Schlachtopfer darbringen, dich anbeten und dich verherrlichen mit unserem Leben, mit unserem Tun, denn du bist würdig. Ich bitte dich, Herr, um deinen Segen, ich bitte dich für all die, die heute eben nicht da sein können, die verhindert sind, die krank sind, segne sie, lass sie etwas von dieser Gemeinschaft spüren, von deiner Gegenwart, für diejenigen, die am Telefon heute sind und nicht da sein können, auch sie, lass, Herr, ja auch über die Entfernung hindurch, ja diese Gemeinschaft unter deinem Wort auch spüren. Du kannst es schenken, Herr, und wir sind eins in dir und ich bin dir dankbar dafür. Wir haben deinen guten Segen auf Grundlage unseres Herrn Jesus Christus, bitte ich dich. Amen. Erster Petrusbrief, immer noch unser geliebter Petrusbrief. Schlag mit mir auf, Kapitel 1. Ich möchte euch die Verse 16 bis 18 nochmal vorlesen. Kapitel 1, Verse 16 bis 18. Hört ihr mich oder gibt es Probleme? Nee? Alles gut? Heute funktioniert es? Wunderbar. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach jedem eines Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Noch einmal wollen wir uns diesen Abschnitt oder diesen Versen widmen, noch einmal uns damit beschäftigen und dann schon uns vorbereiten für die nächsten Verse, für die Verse 18 bis 25, die dann auf dem folgenden. Das ganze Thema ist ja immer noch, worauf es auch bei der Heiligung ankommt. Petrus im großen Anliegen richtet die Gemeinde eben als Fremdlinge. In Fremdlinge in dieser Welt ein Leben zu leben, das Gott verherrlicht, ihrer Berufung entsprechend und der Hoffnung entsprechend zu leben. Eines der grundlegenden Dinge und die wir mittlerweile wissen, hoffe ich, auch verinnerlicht haben, auch intensiv entdecken, ist ja, dass Petrus so stark im Alten Testament verankert ist und dann seine ganze Argumentation und seine Beweisführung und die Erklärung dessen, was wir sind und welche Hoffnung, welche Berufung haben, im Alten Testament gegründet ist. Er sagt nicht, das ist, was für Israel galt und dann können wir das in gewisser Weise auch auf uns übertragen und dann ein paar Prinzipien entdecken und die für unser Leben in Anspruch nehmen, aber Israel ist halt Israel und Gemeinde ist halt Gemeinde. So, das macht er nicht. Zu keinem Zeitpunkt in dem Brief macht er diese Unterscheidung. Und daher kommend, dass er sagt, dass die Propheten von dieser Gnade und von dieser Herrlichkeit, die geredet haben, dass Gott ihnen das gezeigt hat und sie sich nur gefragt haben, wann tritt endlich das alles in Kraft, kommt er jetzt dahin und sagt, ja, jetzt sind wir miteinander drin. Und in der Art und Weise, wie er das Alte Testament zitiert, wird deutlich, dass er es auf uns, auf die Gemeinde anwendet. Sagt, diese Verheißung gelten uns. Das ist die Gnade und das ist das, was die Propheten geschaut haben und im Heiligen Geist gepredigt haben. Das, was er in unseren Versen ist, er bezieht sich darauf und sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Denn es steht geschrieben und dann bezieht er sich auf zweite Buch Mose, auf dritte Buch Mose und eigentlich ein Buch für Israel. Es geht in dem dritten Buch Mose den Dienst der Priester, der Leviten an dem einen Zelt der an dem Haus, an dem Zelt der Gemeinschaft, an dem Priesterdienst, an dem Opferdienst. In dem ganzen Rahmen taucht immer wieder an so vielen Stellen eben diese Aussage: Seid heilig, denn ich bin heilig. Seid heilig, ich bin heilig. Das ist fast der rote Faden, der sich durch das dritte Buch Mose hindurchzieht. Eingerahmt in diesen Dienst für Gott, den die Priester und die Leviten, den Gott ihnen anvertraut hat, immer wieder, wie sie es tun sollen. Seid heilig, denn ich bin heilig. Sondert euch ab, lebt nicht wie die Nationen. Ihr dient mir, ich habe euch für mich abgesondert. Dient mir, ich bin heilig, darum lebt auch ein heiligen Priesterdienst. Und in dieser Entsprechung, also er bezieht sich aus dem dritten Buch Mose darauf. Ich bin so, so, so froh, dass wir keine Schlachtopfer darbringen müssen. Allein so einem Tier die Gurgel durchzuschneiden, würde mich viel, viel überwinden kosten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das wäre hart. Ich glaube, meine Kinder würden mich nicht mehr lieben, wenn ich ein einjährigen Lämmchen das opfern würde. Wie herrlich ist das, dass ein für ein Mal für das Opfer dargebracht worden ist. Aber wir leben. Und ich erinnert euch, ich sage es wirklich nur sehr, sehr kurz, wir kommen von Schattenbildern zu dem Eigentlichen und wir leben und wir haben die Berufung, dieses heilige Priestertum, den heiligen Priesterdienst zu tun, zu leben. Ich greife schon ganz kurz vor, schaut mal Kapitel 2, Vers 4. Petrus schreibt, zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Das ist unsere Berufung. Letztendlich sind wir ein heiliges Priestertum. Und wir sind sowohl das Haus, Ich sprach darüber, über den Leib, dass der Geist Gottes in uns wohnt, dass wir das Haus Gottes, der Tempel Gottes sind, darum müssen wir heilig sein. Aber wir sind auch Priester, die an diesem Haus dienen und Gott auch Opfer darbringen, aber geistliche Opfer, geistliche Schlachtopfer, keine materiellen Schlachtopfer. Wer weiß von euch, wer kann sich erinnern oder was kommt euch in den Sinn, wenn es heißt, dass wir geistliche Schlachtopfer darbringen? Ist es uns bewusst, dass wir ein Priestertum sind, dass wir einen Dienst haben, Gott ein Opfer darzubringen? Lob Gottes, Dank für Bitte, Anbetung, unser Leib, ein Prinzip unser Lebensstil. Beginnt mit unserem Lebensstil, in der Art und Weise, wie wir leben, bringen wir Gott entweder ein Opfer dar, das Gott verherrlicht, dass Gott ein Wohlgeruch ist oder eben nicht. In der Art und Weise, was wir sagen, wie wir sagen, bringen wir Gott eben einen Wohlgeruch oder nicht. In der Art und Weise, wie wir füreinander sorgen und geben wir Gott ein geistliches Opfer oder nicht. Aber das ist unser Auftrag. Wir sind ein Priestertum, das Gott dient, um geistliche Opfer darzubringen, das Gott verherrlicht. Mich begeistert das sehr. Ich habe das Vorrecht, wirklich über einen längeren Zeitraum auch das Alte Testament zu studieren und zu unterrichten, zu lehren. Und das jedes Mal erstaunt es mich, mit welcher herrliche Präzision uns da vorgeschattet und vor Augen geführt wird, was dein und mein Dienst ist und was wir eigentlich haben. Ich will für all die, die eben nicht die Gelegenheit haben, nur ganz kurz damit hineinnehmen, was mich so bewegt und mich so begeistert, was für einen herrlichen oder was für ein Vorrecht wir haben, was für einen Zugang wir haben, was für einen Dienst wir eigentlich haben. Ich möchte euch nur ganz kurz vor Augen führen oder ganz kurz skizzieren. Es gab ein Zelt, oder ich mache mal so, darf ich euch kurz Hebräer Kapitel 9 vorlesen? Hebräer Kapitel 9, ab Vers 1. Es hatte nun zwar auch der erste Bund Satzungen des Dienstes und das irdische Heiligtum, denn es wurde ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sowohl der Leuchter als auch der Tisch und auch die Schaubrote waren, das das Heilige genannt wird. Hinter dem zweiten Vorhang aber ein Zelt, das das Allerheiligste genannt wird, das einen goldenen Räucheraltar und die überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes hatte, in welcher der goldene Krug, der das Manna enthielt, und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafel des Bundes waren. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Versöhnungsdeckel überschatteten, von welchen Dingen jetzt im Einzelnen nicht im Einzelnen zu reden ist. Das ist so eine Aussage, gell? Also erzählt und erzählt uns, wie die Stiftshütte aufgebaut ist, und dann sagt er ganz genau, was da ist, und dann sagt er, im Prinzip können wir jetzt über die einzelnen Dinge nachdenken und uns anschauen, was für eine Herrlichkeit darin ist. Sagt, aber jetzt, mein Punkt ist, von diesen Dingen jetzt im Einzelnen nicht darüber zu reden. Und dann Vers 6. Da aber dies so eingerichtet ist, gehen zwar in das vordere Zelt Priester alle Zeit hinein und verrichten die Dienste. So, das vordere Zelt. Es gibt ein vorderes Zelt und ein hinteres Zelt. Es gibt einen Vorhof, dann das Heiligtum und das Allerheiligste. Und die Leviten hatten den Dienst im Vorhof gehabt. Da haben sie das Schlachtopfer da gebracht. Da stand das Becken, das bronzene Becken der Waschung. Und das Volk kam und sah die Priester und sah, wie sie das geschlachtet haben, sah alles, was getan haben. Aber die Priester, nicht die Leviten, die durften dann in das Heiligtum hinein und haben da den Dienst getan. Und in diesem Heiligtum standen drei Dinge. Und das ist für mich eine herrliche Wahrheit. Wirklich eine herrliche Wahrheit. Das ist das Vorrecht, was wir heute ebenfalls genießen und haben. Drei Dinge im Heiligtum. Auf der linken Seite stand der siebenarmige Leuchter. Auf der rechten Seite stand der Tisch der Gemeinschaft, Schaubrote. Und in der Mitte stand der Rauchopferaltar. Diese drei Dinge waren im Heiligtum. Und da haben die Priester ihren Dienst getan. Und kein Priester konnte da hineingehen, um diesen Dienst zu tun, wenn vorher nicht ein Schlachtopfer dargebracht worden ist. Ich gehe noch einen Schritt zurück. Dieses Zelt hatte ein Tor. Und dieses Tor zeigte, wer weiß wohin? Welche Himmelsrichtung? Nach Osten. Und ihr wisst, was aus dem Osten kommt? Im Osten steigt die Sonne auf. Ja, im Süden, nee, wie heißt das, wo nimmt sie ihren Lauf? Ja, von Osten kommt die Sonne her. Und im Osten lagerte sich das erste Zelt gegenüber dem Tor, der Eingang der Stiftshütte, das Zelt Juda. So, das Licht der Welt, der Morgenstern, kommt aus dem Stamm Juda, und das ist das direkte Eingang in das Tor zum Zelt der Begegnung. Und er tritt da hinein, und das, was dann passiert ist, dann ist eben dieser Opferaltar. Und dieses Opfer muss dargebracht sein, sonst kann man kommt durch dieses Tor, durch diese Tür, ihr sagt, ich bin die Tür, und es braucht dieses Opfer, das Sündopfer. Und dann als nächstes, um dieses Opfer dann hineinzubringen, mussten die Priester an dem Waschbecken vorbei, sozusagen, an dem Brosen. Und ohne diese Reinigung konnte niemand hinein. Sie durften nicht ohne die Reinigung da in das Heiligtum hineingehen. Sie brauchten diese Waschung. Und wenn sie dieses Opfer hatten und gewaschen sind, dann dürfen sie diesen Dienst im Heiligtum tun. Und der Dienst bestand in dreierlei Richtungen. Auf der einen Seite das Licht, dafür zu sorgen, dass das Licht am Siebenabendleuchter permanent leuchtete. Das Licht, was da ist, das symbolisiert das Wort Gottes, es symbolisiert Christus als das Wort, es repräsentiert das Licht der Welt. So, das Wort in all der Herrlichkeit. Auch darüber kann man viel sagen. In den Aufbau, in der Struktur, in all dem, ein herrliches Bild auf Christus. Auf der anderen Seite war eben das Brot der Gemeinschaft. Das ist das Gemeinschaft einem Herrn, 12 Schaubrote, die Gemeinschaft mit dem Herrn, das Brot, das gegessen wird, überhaupt, ich sage so, auch das geistliche Manna letztendlich, das aufgenommen wird. Und das beide steht gegenüber und dient sozusagen, oder hängt miteinander zusammen. Und diese beiden Dinge führen dazu, dass dieses Rauchopfer dargebracht wird. Das sind die Gebete der Heiligen. Es ist kein Sündopfer, das ist ein Anbetungsopfer, ein Verherrlichungsopfer. Diese drei Dinge geschehen im Heiligtum. Die geschehen nicht draußen, die geschehen drinnen. Und diesen Dienst tun die Priester. Warum sage ich das? Wir haben ein Riesenvorrecht. Wir sind ein heiliges Priestertum, eine heilige Nation, berufen, um Gott geistliche Schlachtopfer darzubringen, um Gott zu dienen. Und liebe Geschwister, was glaubt ihr, wo ist unser Platz? Wo müssen wir dienen? In diesem Heiligtum. Geht mal mit mir in Hebräer Kapitel 10. Ab Vers 19. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, denn er uns eröffnet hat als einen neuen, einen lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen, und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also, das ist der Dienst. Wir haben den Zugang, sagt der Hebräerbriefschreiber, wir haben den Zugang, wohin? Ins Allerheiligste? Ich muss ehrlich sagen, ich dachte ganz lange, ich habe den Zutritt ins Allerheiligste. Habe ich nicht. Noch nicht. Momentan gibt es nur einen, der im Allerheiligsten ist. Der uns als der eine wahre Priester vertritt vor Gott. Das ist Christus. Der ist hineingegangen ins Allerheiligste. Wir aber haben den Zugang wohin? Ins Heiligtum. Das bedeutet, wir haben einen unsichtbaren, aber einen geistlichen Dienst vor Gott, sozusagen vor dem Vorhang der Ewigkeit. Nur nebenbei, die Christen, die sterben, wisst ihr, wohin sie gehen? Sie dürfen dann dahin, die überschreiten das. Aber wir haben den Zugang zum Allerheiligsten. Und was, wie? Besprengt und gereinigt. Allen böses Gewissen gereinigt. Ohne Waschung. Ohne die Waschung des bösen Gewissens. Kein Dienst vor Gott. Kein Dienst, das Gott wohlgefällig ist. Kein Dienst, das Gott angenehm ist. Und darum braucht es immer wieder dieses Waschbecken. Die Priester müssen sich immer wieder waschen, bevor sie da hineingehen. Könnt ihr euch erinnern an Johannes 13, als Jesus mit den Jüngern das Abendmahl feiert? Was er dann macht? Er wäscht ihnen die Füße, gell? Und Petrus sogar, so muss man ihm zugestehen, sagt Jesus, wie kommt's, du darfst nicht meine Füße waschen. Also ich finde es schon interessant, er merkt, eigentlich ist das vertauscht, aber kommt nicht auf die Idee zu sagen, lass mir deine Füße waschen. Aber zumindest merkt er, das passt irgendwie nicht. Und dann sagt Jesus ihm, Petrus, wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Anteil an mir. Und dann was Petrus Wunsch? Ich wasche mich komplett, bade mich. Und dann was sagt Jesus? Ja gut, müssen wir halt raus. Nee, Jesus sagt Petrus, ihr seid schon rein, um des Wortes willen. Aber es bedarf, dass man die Füße immer wieder wascht. Warum? Sie sind geheiligt, sie sind gereinigt. Durch das Blut Jesu Christi, ein für alle Mal, sind wir gereinigt. Gewaschen nach Titus Brief durch die Waschung der Wiedergeburt. Aber wisst ihr was, wir leben immer noch in dieser Welt. Wir sind noch Pilgerer, wir sind noch Fremdlinge, wir sind noch in dieser Welt. Und mit jedem Fußtritt auf dieser Welt, wisst ihr was passiert? Machen wir uns dreckig. Wir machen uns schmutzig. Und allein, selbst wenn wir die Dinge nicht aktiv tun, allein, dass wir sie sehen, verunreinigen wir uns. Ein Teil, dass wir hier leben, verunreinigen wir uns. Unsere Füße sind permanent schmutzig. Wir leben in dieser Welt. Aber wir sollen den lebendigen Gott dienen. Und darum braucht es immer wieder die Waschung. Es braucht immer die Reinigung. Die Reinigung unseres Gewissens. Nicht des Leibes. Das ist gewaschen, aber die Füße müssen immer wieder gewaschen werden, die Hände müssen immer wieder gewaschen werden. Wir, Wir brauchen eine Reinigung, um dann in dieses Heiligtum hineinzugehen. Und dann das zu erleben und das zu bekommen oder das zu tun, wozu wir berufen sind, an diesen drei Dingen. Und ich finde das herrlich. Und das ist eigentlich, das genügt. Das sind die drei Säulen der Gemeinde. Das sind die drei Dienste, die wir vor Gott tun. Das hat was mit dem Licht, das hat was mit der Gemeinschaft und das hat was mit der Anbetung zu tun. Könnt ihr euch erinnern, als der Tempel gegründet worden ist, also der Leib Christi, der Geist Gottes kam und ihn einweihte. Was war die Folgen? Was taten die ersten Gläubigen? Sie verharrten beständig in der Lehre der Apostel. Das ist der siebenarmige Leuchter. Und in Gemeinschaft und Brotbrechen. Das ist der Schaubrottisch. Und noch eins. In den Gebeten. Das ist Anbetung. Merkt ihr, diese drei Dinge. Das ist das, was die Urgemeinde getan hat. Das ist der Dienst der Gemeinde. Das ist der Priesterdienst, der heilige Priesterdienst, den wir tun. Unter das Wort, in der Gemeinschaft, in der Anbetung. Die drei Grundsäulen der Gemeinde. Und dazu sind wir berufen, du und ich. Und ich sage so, jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, um das zu tun, dann tun wir diesen Priesterdienst. Und wir müssen das in dem Bewusstsein, in dem Glauben der Rechtfertigung aus Gnade, in der Waschung, der Wiedergeburt, in der Reinigung durch den Heiligen Geist vom bösen Gewissen, durch das Blut Jesu Christi. Wir brauchen dieses Verständnis und diese Sicherheit, solange wir hier Fremdlinge sind, wie wir diesen Priesterdienst hier auf Erde tun sollen. Ich will euch noch auf eine Sache kurz hinweisen. Ich lese es nochmal. Hebräer 10, Vers 23. Folgende. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst auf uns aufeinander Acht haben, um uns zu Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen. Ich meine, den Vers kennen wir, gell? Das ist so der Standardvers, zu sagen, hey, schön Gemeinde besuchen, schön in die Bibelstunde gehen. So, da steht, lass uns die Versammlung nicht versäumen. Und dann macht man es halt. Man sollte halt die Versammlung nicht versäumen. Liebe Geschwister, aus der Perspektive, aus dem Kontext, wenn was der Hebräerbriefschreiber uns vor Augen malt, sagt er, wisst ihr, was für ein herrliches Vorrecht wir haben? Was für einen Dienst wir haben? Wir haben Zutritt in das Heiligtum und haben Anteil an dem siebenarmigen Leuchter, das heißt an dem Licht Gottes. Wir haben Anteil an der Gemeinschaft des Leibes. Und wir haben Anteil an der Anbetung der Heiligen. Und er sagt, wenn das so ist, dann was sollten wir nicht tun? Versäumen, wenn man es ins Heiligtum hineingeht. Denn da findet der wahre Gottesdienst statt. Das ist Anteil an diesem zu haben. Versäumt es nicht. Da geschieht Licht, da geschieht Gemeinschaft, da geschieht Anbetung. Das ist der Grund, warum er sagt, bitte versäumt es nicht. Denn das ist deine und meine Berufung. Das ist jetzt nicht so, oh, wir müssen aber die Versammlungen alle schön zum Gottesdienst gehen. Sondern wenn die Gemeinde zusammenkommt, um diesen Dienst zu tun, dann sagt er, dann wäre schön, wenn wir die anderen wirklich daran erinnern und sie ermutigen und motivieren zu sagen, komm, lass uns diesen Dienst gemeinsam tun. Das ist ein Riesenvorrecht, das wir haben. So ist es so stark verankert im Alten Testament, was unser priesterlicher Dienst ist, warum wir rein und heilig sein müssen, um Gott dienen zu können. Nur nebenbei, das sind sieben Schritte vom Tor ins Allerheiligste. Das Tor, Opfer, Waschbecken, Leuchter, Schaubrote, Opferaltar und dann die Bundeslade. Sieben Dinge. Das ist der Weg, wie man zu Gott in seine Gegenwart kommt. Und nebenbei, das ist der gleiche Weg, geht es zurück, wie Jesus Mensch geworden ist. Aus der Gegenwart Gottes, zur Anbetung seiner Herrlichkeit, Menschwerdung, durch den Vorhang, dann als Licht der Welt, als Brot der Welt, hinausgegangen vor das Tor, wie durch die Taufe hin zum Opfer in der Stamm Juda hinein, Mensch geworden. Allein die Stiftshütte von ihrem Aufbau und von dem Dienst ist, wie Christus Mensch geworden ist, welche Schritte er gegangen ist, ich sage so, uns bei der Hand genommen hat und wieder zurückgegangen ist. Wieder durchs Tor, durchs Opfer, durch ein Waschbecken hinein ins Heiligtum und dann ins Allerheiligste führt er uns hinein. Das ist der Dienst Christi an dir und an mir. Zurück zum Petrusbrief. Das, was Petrus macht, ist so stark gegründet im Alten Testament. Und sein ganzes theologisches Verständnis davon ist geprägt vom Alten Testament. Alle Bilder, all das, und er wendet das in Christus auf uns, auf die Gemeinde an und sagt, dass wir sind. Ich glaube, liebe Geschwister, niemand, oder andersrum, stellt euch vor, wenn die Leviten und die Priester in einer Laxheit und in einer Selbstverständlichkeit Gott diesen Dienst getan hätten. In dem Moment ist doch, wenn man weiß, was es bedeutet, dem heiligen Gott dazu begegnen. Die hatten so eine Gottesfurcht, ins Allerheiligste hineinzugehen, dass sie dem Hohenpriester eine Schnur ans Bein gebunden haben, damit, wenn er dann hineingeht und stirbt, sie ihn herausziehen können, weil sie nicht einfach in die Gegenwart Gottes treten können. Ihnen ist es so bewusst gewesen, wer dieser heilige Gott ist. Man kann einfach Gott nicht so nahen. Und in dieser Weise erinnert Petrus uns daran und sagt, wisst ihr eigentlich, wer unser Vater ist? Wisst ihr, wem wir dienen? Wer uns eigentlich berufen hat? Wisst ihr, wer gesagt hat, ich bin heilig, darum sollt ihr auch heilig sein? Und er erinnert uns daran. Kapitel 1, Vers 17 noch einmal. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit der Fremdlingschaft in Furcht. Also er erinnert daran und sagt, wisst ihr eigentlich, wer dieser Gott ist, wem wir da dienen, wem wir da nahen? Und er erinnert sie erstmal daran, es ist ein Gott, der ein Richtergott ist, der ohne Ansehen der Person richtet, eines jeden Werk. Und er sagt, dieser, der ohne Ansehen der Person, das heißt, der nicht bevorzugt, der keine Bevorzugung macht, dieser Richter, der gerechte Richter, euer Vater ist, dann überlegt, wie ihr ihm naht, dann überlegt, wie ihr euer Leben führt. Das ist, was Petrus macht. Er erinnert sie an die Gerechtigkeit Gottes, an seine Heiligkeit erinnert sie daran und sagt, dieser Heilige und dieser gerechte Gott ist unser Vater. Und das ist eine Argumentation, und wenn das so ist, dann sagt er, dann lebt in Furcht vor Gott. Wir sind schon diesem Thema etwas näher gekommen, haben uns damit auseinandergesetzt, in welcher Perspektive wir uns das anschauen sollen. Ich möchte es heute noch etwas mehr vertiefen, damit wir diesen Dienst vor Gott wirklich gerecht und in rechten Gesinnung tun können. Wie sehr Petrus darin verankert ist, möchte ich euch zeigen in Apostelgeschichte 10. Ich möchte mit euch ein paar Verse aufschlagen. Petrus ist in Caesarea. Der Engel lässt ihn holen, beziehungsweise Jesus lässt durch den Engel Petrus holen. Petrus geht zu den Heiden hinein, zu dem Cornelius. Und normalerweise ist das für ihn als Jude, als frommer Jude schwierig, gar unmöglich. Doch Gott bereitet ihn vor und sagt, geh hinein in sein Haus. Und dann Vers 34, Petrus aber tat den Mund auf und sprach, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht. Langsam fing es ihm dazu zu dämmern. Wenn Gott jetzt zu ihm den Auftrag gibt, Cornelius zu besuchen, das Haus der Heiden hineinzugehen, dann sagt, in Wahrheit, jetzt begreife ich, Gott macht keinen Unterschied. Gott macht keine Bevorzugung. Wir als Juden sind gegenüber den Heiden nicht bevorzugt bei Gott. Und dann sagt er, sondern in jeder Nation ist, der ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Da begann Petrus diese Wahrheit zu verstehen und sagt, Gott hat mir gezeigt, Gott macht keinen Unterschied. Er bevorzugt die Juden nicht gegenüber den Heiden. Er behandelt sie nicht besser als die. Die Bibel spricht davon, ja, dass wir adoptiert worden sind, oder? Wir sind doch hineingepropft worden, so Adoptivkinder. Aber bei Gott ist nicht so, dass die Adoptivkinder einen anderen Status haben, auch gegenüber den eigentlichen Kindern. Dass sie sagen, ja, ja, ist zwar auch, aber wir sind halt doch. Bei Gott gibt es keine Privilegierung, keine Bevorzugung. Sowohl Juden wie auch Heiden stehen vor Gott auf dem gleichen Stand. Wir können ja das auf der einen Seite ja negativ sehen, Gott macht keine Bevorzugungen, ja? Indem man sagt, ja, oh Mann, er wird mich genau gleich hart richten. Aber wir können das auch positiv sehen, dass Gott keine Bevorzugung macht und dass er jedem in seiner Güte und Gnade, jedem und mit jedem gleich umgeht. Aber diese beiden Perspektiven müssen wir vor Augen haben. Aber da beginnt Petrus zu begreifen, Gott bevorzugt und nicht, sondern derjenige, der ihn fürchtet, spielt keine Rolle, welcher Stand, welche Herkunft, welches Geschlecht, Gott behandelt alle gleich. Diese Wahrheit zieht sich durch die Bibel durch. Das ist ein Grundsatzprinzip, wie Gott richtet. Und ich behaupte sogar ein Grundsatzprinzip, um wirklich Gott zu fürchten und Ehrfurcht von ihm zu entwickeln und auch so auf seine Gnade zu hoffen. Römer Kapitel 12 ist die nächste Stelle, die ich euch kurz vor Augen führen möchte. Römer Kapitel 2. Vers 11. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durchs Gesetz gerichtet werden. Gott macht keine Bevorzugung. Wiederum, was Paulus hier meint, er sagt, weder Jude noch Heide, bei Gott gibt es keine Bevorzugung. Haben sie ohne Gesetz gesündigt, gehen sie genauso verloren, wie die unter dem Gesetz gesündigt haben. Jeder, der gesündigt hat, wird von Gott gerichtet werden. Gott bevorzugt sie nicht und sagt, ja gut, aber ihr seid Juden, deswegen wird das Gericht nicht so hart für euch ausfallen. Ihr seid ja meine Kinder. Nein, es gibt keine Bevorzugung. Das Gleiche finden wir in Galater 2, Vers 6. Von denen aber, die in Ansehen standen, was immer sie auch waren, das macht keinen Unterschied für mich. Gott sieht keines Menschen Person an. Also da geht es darum, um die Stellung der Apostel, beziehungsweise in Jerusalem und Paulus und Barnabas. Und Paulus sagt, ich sehe auf keinen Menschen Gott sieht auf keinen Menschen, Gott bevorzugt keinen Menschen, Gott macht keinen Unterschied, es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Auch das als Grundlage. Zwei Stellen möchte ich noch kurz euch vorlesen, oder drei. Epheser 6, Vers 9 ist die nächste, einfach der nächste Brief. Epheser 6, Vers 9. Und ihr Herren, Paulus schreibt zu Sklaven und Freien, zu Sklaven und Herren, und er erinnert sie, wie sie miteinander umgehen. Und dann sagt er, und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst es drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmel, sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmel ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Wieder. Er erinnert daran, wie sie miteinander umgehen sollen. Das sind Sklaven und Freie. Und er sagt, beim Herrn gibt es kein Ansehen der Person. Der macht nicht den Unterschied, den ihr macht. Geht miteinander sorgfältig um. Ihr Sklaven dient ihm als dem Herrn und ihr Herren unterdrückt sie nicht. Gott macht keinen Unterschied, macht ihr auch keinen Unterschied. Nicht in diesem Sinne, sich zu überheben, nicht in dem Sinne zu rebellieren, sondern in der Art und Weise, wie ihr umgeht, sagt er. Gott wird das richten. Gott macht keinen Unterschied. Er wird nicht sagen, ja gut, der Sklave ist halt Sklave und du bist halt der Herr, dann ist es okay, wie du damit umgehst, ist ja deiner. Kannst ja machen, was du willst mit ihm. Er sagt, Gott macht keinen Unterschied. Das Gleiche übrigens auch im Kolosserbrief, Kapitel 3, 23, aber das lasse ich jetzt. Was ich euch damit sagen möchte, die Grundlage, wie Gott richtet, ist und ist ohne Ansehen der Person. Der Grund, wie Gott umgeht mit Menschen, auch mit seinen Kindern, ob Sklave, freier Mann oder Frau, wie auch immer, Gott, Jude oder Heide, Gott macht keinen Unterschied. Und Petrus erinnert die Gemeinde daran. Er sagt, Gott macht da keinen Unterschied. Warum macht er das? Er sagt, weil er eines jeden Werk richtet. In der Art und Weise, wie wir unseren Dienst tun, wie wir uns erleben, wird Gott oder richtet Gott unser Dienst, unser Werk. Er prüft es und er richtet es. Ich hoffe, ich denke, ich habe es letzten Mittwoch euch schon kurz angedeutet und gesagt, dass ich nicht glaube, dass es hier um das Endgericht geht. Petrus sagt nicht, oh, überleg mal, wer euer Vater ist und er ist ein gerechter Richter und dann wird er euch am Ende auch richten. Was für ein Zeugnis der Schrift haben wir in Bezug auf Gericht? Kommen wir ins Gericht? Die Schrift sagt, dass wir jetzt schon, also wir wurden gerichtet in Jesus Christus, wir sind durchgedrungen, durchgegangen durchs Gericht. Vom Tod ins ewige Leben. Wir kommen nicht ins Gericht. Für mich eine der herrlichsten Wahrheiten. In Jesus Christus bin ich gerichtet. Und warum schreibt Petrus eben, wird an jedes Werk gerichtet, muss ich dann doch vor Gott erscheinen und doch Rechenschaft geben? Vor ein paar Tagen habe ich mit einem gesprochen. Er sagt, ja, ich glaube schon, ich komme dann in den Himmel und dann kommt so ein Film. Kriege ich so einen Film gezeigt von meinem Leben. Das wär Horror, oder? Stell dir vor, so Gott sagt, okay, Willi, setz dich neben mich oder steh. Dann stehe ich da und dann film ab und dann von meiner Geburt bis zu meinem Tod wird alles offenbar. Also alle Gedanken und Worte und Taten und ich abgesehen davon, es wird einiges dauern. Ich weiß nicht, es gab so ganz kleine Heftchen. Die haben mir echt Angst angejagt. Da ist immer so einer gestorben, da war einem ein Sensenmann und hat ihn geholt, dann kam sie von Thron Gottes und dann wurde ihm sein Leben dann in den Film. Genau diese, das, ich finde, oh, schrecklich. Jetzt ist es wichtig, wir müssen verstehen, was und wen und wann wir was fürchten müssen. Wir müssen uns nicht fürchten von dem Tag, dass wir vor Gott erscheinen und dann er unser Leben prüfen wird. Wisst ihr, was er sehen wird? Für all die in Christus sind. Er schaltet es ein, ich rede jetzt in Gleichnissen. Er schaltet es ein und dann geht so ein Film vorbei. Und wisst ihr, was wir sehen werden? Das Leben von Jesus. Den Film schaue ich gerne an. Ich schaue ein Leben Christi von klein auf gehorsam, ohne Sünde. Und wisst ihr warum? Weil dieses Leben hat Jesus mir geschenkt. Und wenn Gott sagt, ich will das Leben von Wille anschauen, dann sagt Jesus, ja, ich schaue mir meins an. Das ist das Evangelium, Zurechnung, Rechtfertigung. Wir bekamen das Leben Jesu. Und da wird Gott nicht sagen, nee, das ist aber nicht Wille, das ist ja Jesus. Und Jesus sagt, ja, aber ich habe es ihm gegeben. Gut, das ist deine und meine Rechtfertigung. Wenn wir nur ein Teil davon hochkommen würden, dann würden wir auf der Stelle sterben, das ist unmöglich. Petrus redet nicht von dem Endgericht und warnt uns und sagt, fürchtet Gott und wenn ihr einen Fehler macht, wenn ihr den Dienst nicht richtig tut, dann geht ihr verloren, Gott wird euer alle Werke prüfen. Er redet davon, dass Gott als unser Vater, unseren Dienst als Priester prüfen wird, unsere Werke prüfen wird und er wird sie prüfen und er wird sie danach uns richten. Das heißt, er wird uns züchtigen, er wird uns korrigieren. Er wird uns ermahnen, er wird uns erziehen. Und glaubt mir, es gibt Momente, da sollten wir echt Gott fürchten. In rechter Gottesfurcht leben. Wer muss Gott fürchten? Zwei Perspektiven. Derjenige muss Gott fürchten, der nicht in Christus ist. Der muss Gott fürchten. Aber vom Gericht. Vom Gericht. In Lukas 12, Vers 5. Lukas 12, Vers 5. Ich lese ab Vers 4. Ich sage aber euch, meinen Freunden, das ist gut, das ist wichtig. Ich sage euch, meinen Freunden, nicht Feinden, Freunden. Fürchtet euch nicht von denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Er sagt ihnen, was sie nicht zu fürchten haben. Menschen, die unseren äußerlichen Menschen töten können, den Leib töten können. Aber darüber hinaus, sagt er, können sie uns nichts antun. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ich finde interessant, wie Lukas das hier schreibt. Der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ich sage euch, diesen fürchtet. Rechte Gottesfurcht. Wisst, wen gilt es? Nicht die Menschen fürchten, Gott zu fürchten. Warum? Zwei Perspektiven. Die erste, entweder für Ungläubige. Die müssen Gott als Richter fürchten. Denn jeder steht unter dem Zorn Gottes. Jeder kommt ins Gericht. Und jeder muss Gott fürchten. Wenn er nicht in Christus ist, hat er jeden Grund, sich zu fürchten. Denn wenn er stirbt, kommt er vor den Eigentlichen, der die Seele in der Hölle verderben vermag. Das ist die eigentliche Furcht. Ja. Fürchtet Gott. Offenbarung Kapitel 14, Vers 7 wird das so, finde ich, gut ausgedrückt. Offenbarung 14, 7. Da bekommen wir so eine Zusammenfassung. Ab Vers 6 nehme ich mit. Und ich sah einen anderen Engel hoch über dem Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind. Und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Und er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. So, da. Verkündigt das Evangelium allen Nationen, Sprachen. Und wie beginnt der Engel das Evangelium zu verkündigen? Er spricht, fürchtet Gott. Wen fürchtet Gott? Fürchtet Gott den Schöpfer, der alles gemacht hat. Der Himmel und die Erde und Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Fürchtet den, der Schöpfer Gott ist. So beginnt das Evangelium. So beginnt Paulus im Römerbrief das Evangelium, Römer Kapitel 1, Vers 18. Genauso. Es wird offenbart, Gottes Zorn über alle Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit der Menschen. So, das ist der Beginn. Das Verständnis des Evangeliums beginnt. Du bist ein Mensch, du stehst unter dem Zorn Gottes und du hast jeden Grund, Gott zu fürchten. Du kommst ins Gericht. Du kommst ins Gericht. Ich möchte euch an einen Psalm noch erinnern, den wir schon in mehreren Kontexten gelesen haben. Psalm 2. Ich hoffe, es ist okay, wenn wir so ein paar Bibelstellen hintereinander aufschlagen. Psalm 2. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und den Gesalbten. Also die Könige der Erde, die Regierenden dieser Welt tun sich zusammen, um den einen Messias, den König, zu beseitigen. Vers 3. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Das ist ein lächerlicher Versuch für Gott, wenn Menschen versuchen, Gott und seinen Gesalbten, seinen König, loszuwerden. Vers 5. Dann spricht er sie in seinem Zorn, in seiner Zornesglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König auf Zion, meinem heiligen Berg, oder geweiht auf meinem heiligen Berg. Lass mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Also der Ausgangssituation ist, Gott hat einen König eingesetzt. Gott hat seinen Sohn gesalbt. Gott hat seinen Sohn in diese Welt gesandt. Er hat ihn gezeugt, in mein Leib gegeben. Und dann sagt er oder übergibt Gott diesem Sohn alles. Er übergibt ihm die ganze Menschheit, er übergibt ihm aufs ganze Gericht. Und dann sagt er Vers 8, fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Das ist ein interessanter Ausdruck. Werdet bewusst, wer der König ist. Werdet euch bewusst, wer regiert. Und jetzt unterwerft euch ihm, wie? In Furcht. Und dann jauchzt mit Zittern. Wie jauchzt man mit Zittern? Wie freut man sich mit Zittern? Aber das ist, was er sagt. Werdet euch klar, wer er ist. Dient ihm, naht ihm, kommt zu ihm. Wie? In der Furcht, wer er ist, nämlich ihm ist. Er ist der König der Könige. Und Gott hat ihm das ganze Gericht übergeben. Er hat ihm den Herrschaftsstab gegeben. Er wird die Nationen richten und wird scheiden und vernichten. Ist es euch klar, wer er ist? Ja? Wisst ihr, wer dieser Sohn ist? Er ist der gerechte Richter. Also beugt eure Knie, und er geht sogar weiter und sagt, fangt an, seine Füße zu küssen. Vers 12. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. So, das ist so. Dieser Sohn Gottes ist dem Gott alles gegeben hat, die ganze Herrschaft gegeben hat. Und es gibt jeden Grund, ihn zu fürchten. Wer ihn nicht als den Herrn annimmt, wer sich nicht unterordnet, wer sich nicht zu seinen Füßen kniet und ihn als den Herrn annimmt, der hat jeden Grund zur Furcht. So beginnt das Evangelium. So, darf ich so sagen, ohne rechte Gottesfurcht kein Verständnis der Gnade. Ohne rechte Gottesfurcht, ohne klares Verständnis, dass der Mensch vor Gott gerichtet wird, unter dem Zorn ist, gibt es kein Verständnis der Vergebung. Es braucht die Grunderkenntnis, das Verständnis, wer Gott ist, in seiner Heiligkeit, in seiner Gerechtigkeit und in einer Furcht vor ihm. Denn niemand wird Gott anrufen und ihn anflehen um Rettung, wenn er nicht fürchtet. So, die rechte Gottesfurcht ist Anfang der Erkenntnis. Und welche Erkenntnis? Des Weges der Vergebung. Es braucht eine Gottesfurcht, um überhaupt die Gnade Gottes zu erleben, überhaupt die Gnade zu begreifen. Darf ich euch Psalm 130 vorlesen? Darf ich zwei Psalmen, 34, 9, 34 und dann 130, die zwei pick ich raus aus der Fülle. Übrigens, ich bin so durch die Psalmen durch und wie in einem Rhythmus taucht immer wieder auf, fürchtet Gott, fürchtet Gott, fürchtet Gott, ihr, dir Gott, fürchtet ihr. Also diese Formulierung voll in den ganzen Psalmen, in welche Haltung wir Gott nahen müssen. Psalm 34, Vers 9. Ich hoffe, ich habe das. Vers 10, genau. Ich lese ab. Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Fürchtet den Herrn, seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Das ist die Art und Weise, wie wir Gott begegnen, wie wir Gott nahen und wem Gott gnädig ist. Petrus sagt, Gott hat kein Ansehen der Person und ist jenem nahe, denen ist denen gnädig, die ihn fürchten. Das ist die Grundhaltung, um überhaupt Gunst Gottes, den Segen Gottes zu erfahren. Vers 12. Kommt, ihr Söhne, hört mir zu. Die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Jetzt, ich will euch beibringen, was bedeutet Gott zu fürchten? Was bedeutet Gottes Furcht? Vers 13. Jetzt wird uns gesagt, was Gottes Furcht ist. Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Bewahre deine Zunge vom Bösen und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Inwieweit ist das Gottesfurcht? Das ist das, was wir im Petrusbrief haben. Das ist ein gerechter und heiliger Wandel. Wer Gott fürchtet, oder woran sieht man, ob jemand Gott fürchtet? An seinem Lebenswandel, an seinem reinen Wandel. Und der Psalmist sagt, ich zeige euch, was diese Furcht, Gottesfurcht ist. Es ist, wie du lebst. Vers 16. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Denen, die Böses tun, steht das Angesicht des Herrn entgegen, um ihre Erwähnung von der Erde zu tilgen. Sie schreien und der Herr hört. Aus allen ihren Bedrängnissen rettet er sie. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenes Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Vielfältig ist das Unglück des Gerechten, aber aus allen rettet ihn der Herr. So, was ist Gottes Furcht? Zu wissen, wer, in wessen Hand man ist. Zu wissen, was, wie geht Gott mit denen um, die nahen, die sich demütigen. Und zu wissen, wie Gott mit denen um, die ihn verleugnen, die ihm sein Angesicht widerstehen, die ein Leben leben, das ihn nicht verherrlicht. Die ganzen Sprüche, Prediger, ein Spruch nach dem anderen, was Weisheit bedeutet und welche Erkenntnis es braucht. Er sagt, der Narr, der fürchtet Gott nicht. Er denkt, was passiert mir schon? Gibt es Gott überhaupt? Seitdem ich lebe und ich lebe so, wie ich lebe, passiert eh nichts. Ist alles immer das Gleiche. Der Narr fürchtet Gott nicht. Er hat kein Verständnis, mit wem er es zu tun hat. Einer aber, der Gott fürchtet. Und dann wird in den Sprüchen beschrieben, welchen Segen es hat, weil er weiß, wem er dient. Ich möchte euch noch eine Stelle zeigen, Psalm 130. Ich lese ab Vers 1. Vers 2. Herr, höre auf meine Stimme, lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du ja die Sünden anrechtest, Herr, wer wird bestehen? Wenn Gott uns die Sünden zurechnen würde, wer könnte vor ihm vom Gericht dann dastehen? Es gibt keinen einzigen. Deswegen sage ich, wie herrlich, dass Gott uns nicht die Sünden zurechnet, sondern das Leben Jesu in Christus, seine Gerechtigkeit zurechnet. Doch schaut mal in diesem Zusammenhang, was wir im Psalmen haben. Das ist absolut klar. Wer kann vor dir bestehen? Und dann Vers 4. Doch bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchtet. Bei dir ist Vergebung, warum? Damit man dich fürchtet. Das ist eine interessante Reihenfolge. Das heißt, Gott ist der vergibt. In Christus Jesus ist Gott, der vergibt. Warum? Damit du dir klar bist, von wem oder vor was du gerettet wirst. Vorher ist das Bewusstsein, ich stehe unter dem Zorn Gottes. Das Bewusstsein, das ist ein heiliger, gerechter Gott. Und er ist der uns vergibt. Und niemand wird die Vergebung empfangen, niemand wird die Vergebung annehmen, wenn ihm nicht vorher klar ist, dass Gott zu fürchten ist. Die Gott nicht kennen, die fürchten ihn nicht. Aber die haben jeden Grund, sich zu fürchten. Wir dagegen, die wir Gott kennen, wir nahen Gott nicht in dieser Furcht. Wir nahen Gott nicht, weil wir Angst haben, im Gericht nicht zu bestehen. Sonst können wir Gott nicht nahen. Mit Freimütigkeit. Wir können Gott nicht nahen in der Dankbarkeit. Wir würden niemals die Liebe verstehen. Darum sagt Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, dass wer sich vor Gott fürchtet, der ist nicht in der Liebe. Und Johannes spricht darüber. Johannes sagt, wenn du nicht begriffen hast, dass wir in Jesus Christus geliebt sind, dass er für uns gestorben ist, all die Sünden und all das Gericht weggenommen, wenn du das nicht erkannt hast, dann ist noch Furcht. Aber wer das erkannt hat in Jesus, dann ist keine Furcht. Johannes spricht hier vom Gericht. Er spricht nicht von hier und heute. Petrus spricht von hier und heute und er spricht von Zucht. Er sagt, weißt du was, wir gehören jetzt Gott. In Jesus Christus erkauft, erlöst. Und er wird dafür sorgen oder er guckt nach seinen Kindern. Er gibt Acht auf seine Kinder. Und er macht keinen Unterschied. Er drückt nicht bei dem mehr ein Auge zu, bei dem mehr, sondern er wird mit uns so handeln und mit jedem gleich handeln. Er wird jeden gleich erziehen. Er wird nicht sagen, ja, bei dem, den erziehe ich nicht. Und den erziehe ich ein bisschen mehr. Oder ja, da Züge locker und dann weniger. Sondern er erzieht jeden gleich. Und er sieht unser Werk, er sieht das, was wir tun. Und er wird uns erziehen. Darf ich euch noch ein, zwei Stellen zeigen? Psalm 89. Einer meiner Lieblingspsalme. Ich sage euch auch, warum. Weil er uns den neuen Bund in Jesus Christus zeigt und dass dieser neue Bund so herrlich ist. Und ich möchte euch vorlesen, 89 ab Vers 30. Oder ich nehme Vers 28 mit. So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, das ist Jesus, zum Höchsten unter den Königen der Erde. Seine Herrschaft. Ewig will ich ihm meine Gnade bewahren und mein Bund soll fest bestehen. Das heißt, dieser Bund wird nicht gebrochen. Das ist der neue Bund. Und ich will seine Nachkommen, das bist du und ich, einsetzen für immer und seinen Thron wie die Tage des Himmels. Wenn seine Söhne mein Gesetz verlassen und nicht wandeln in meinen Rechtbestimmungen. Jetzt kommt's. Was wird Gott dann tun? Und das ist der Grund, warum wir uns fürchten sollen. Wenn sie meine Ordnungen entweihen und meine Gebote nicht halten, so werde ich ihr Vergehen mit der Rute und ihre Ungerechtigkeit mit Schlägen heimsuchen. Das ist nicht schön, gell? Aber wisst ihr was? Das ist besser als alles andere. Hier heißt nicht, dann werde ich sie verwerfen. Dann werde ich meinen Bund mit ihnen auflösen. Dann wird mein Bund nicht mehr gelten, wie es beim ersten Bund war. Da werde ich den Fluch übergeben und sie überlassen den Feind. Nee. Sondern er sagt, diesmal, unter diesem neuen Bund ist Folgendes. Wenn sie vergehen, also wenn sie Ordnungen brechen, wenn sie in meinen Geboten nicht leben, wenn sie nicht das tun, wozu ich sie berufen habe, dann heißt es, ich werde sie mit der Rute schlagen und ihre Ungerechtigkeit mit Schlägen heimsuchen. Das heißt, ich werde sie richten. Wie? Zucht. Ich werde sie prüfen. Ich werde sie prüfen. Vers 34. Aber meine Gnade werde ich nicht von ihm weichen lassen und nicht verleugnen meine Treue. Ich werde meinen Bund nicht entweihen und nicht ändern, was hervorgegangen ist aus meinen Lippen. Einmal habe ich geschworen bei meiner Heiligkeit. Wie könnte ich David täuschen? So, das ist das Versprechen. Das ist das Versprechen. Hier geht es nicht um die Verwerfung des Gerichts, dass wir Gott fürchten. Darf ich so sagen, das ist eine gesunde Gottesfurcht, wie ein gesundes Kind den Vater liebt und trotzdem fürchtet, weil er weiß, es kann sich nicht alles erlauben. Es gibt Konsequenzen. Und das ist, was Petrus, denke ich, so deutlich macht. Er sagt, es gibt Konsequenzen. Ich will euch nur eine Stelle noch zeigen, nach vielen heute, und dabei belassen. 1. Korinther 11, in diesem Zusammenhang. Wir können noch weiter aufschlagen, gell? Hebräer 12 ist mit Sicherheit euch bekannt. Der Vater, der den Sohn liebt und züchtigt, der Hebräer verwirft nicht die Ermahnung. 1. Korinther 11, das ist der Abendmahlstext, den wir immer wieder lesen. Und Paulus sagt, dass wir uns prüfen sollen, und zwar jeder sich selbst. Lest mit mir ab Vers 27. Jetzt versuche ich das zusammenzubringen, womit ich angefangen habe. Wir haben einen Dienst am Heiligtum. Wir haben Anteil an diesen, sag ich, an diesen Schaubroten. Und die Frage ist, ob wir würdig diesen Dienst tun oder nicht. Ob wir würdig an diesen Tisch kommen oder nicht. Und dann sagt er, Vers 27, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Also die Aufforderung, prüf dich. Tust du diesen Dienst vor Gott würdig oder nicht? Oder verachtest du ihn? Vers 29. Denn wer isst und trinkt sich selbst zum Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Das heißt, wenn ihm nicht klar ist, wie er durch sein Verhalten gegen den Leib Christi, gegen seine Gemeinde, wenn er sich darin versündigt, wenn der diesen Dienst nicht in Reinheit tut, wenn er diesen Dienst nicht in der wohlgefällig vor Gott tut, dann soll er sich nicht täuschen. Er sagt, täusch dich nicht, das wird Konsequenzen für dich haben. Darf ich so sagen, macht es einen Unterschied, ob ich dann Kelch trinke oder nicht? Ob ich das Brot esse oder nicht? Was macht es denn das Stück Brot oder dieser eine Schluck? Die Schrift sagt einen großen Unterschied. Nicht in dem Brot und nicht in dem Kelch, sondern in der Missachtung des Herrn und Missachtung des Leibes. Das heißt, was Paulus oder was die Schrift sagt, wenn du nach außen etwas anderes vorgibst, als du bist, wenn dein Zeugnis nach außen etwas anderes ist, als was du lebst, kommst du ins Gericht. Jesus oder Gott sieht ein Werk und er macht keinen Unterschied. Er, ohne Ansehen der Person, er wird jedes Kind in Zucht nehmen. Ich sage gleich noch was dazu, ich lese aber weiter. Denn wer isst und trinkt sich selbst zum Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Damit sagt Paulus nicht, und der geht dann verloren. Wisst ihr, wie viele Gläubigen nicht das Abendmahl nehmen, weil sie in Sünde leben und nicht verloren gehen wollen und das Abendmahl nicht nehmen? Glaubt mir, da kommt man genauso in Zucht und ins Gericht. Vers 30. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein guter Teil entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so werden wir nicht gerichtet. Das heißt, wenn wir uns prüfen vor Gott und diese Dinge lassen, das Bekennen, Sünde lassen, bekennen, dann wird er uns nicht richten müssen. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Liebe Geschwister, worauf will ich hinaus? Wenn wir uns nicht prüfen, dann werden wir gerichtet. Und ich sage so, Petrus sagt, fürchtet euch, Gott wird euch richten. Wie? Ihr werdet gezüchtigt, damit ihr nicht verloren geht. Paulus lehrt nicht, wenn wir unwürdig das Abendmahl nehmen, dass wir verloren gehen. Oder wenn ein ungläubiges Abendmahl nimmt, dann wird er verloren gehen. Er sagt, wenn wir in einer unwürdigen Art und Weise dem Tisch des Herrn nahen, etwas bezeugen, aber danach nicht leben, er wird sehen und er wird uns züchtigen. Er wird uns an die Hand nehmen und uns züchtigen. Darf ich als Abschluss den Gedanken kurz zu Ende führen? So, das bedeutet nicht, oh nein, dann wer traut sich dann noch Abendmahl dann zu nehmen? Gell? Ja, keiner will doch in unter Zucht. Lieber Freund, liebe Freundin, wenn du das Abendmahl vorübergehen lässt, weil Sünde in deinem Leben ist und aus Angst in der Zucht zu geraten und deswegen das Abendmahl nicht nimmst, du kommst wegen der Sünde unter Zucht und nicht wegen des Abendmahls. In dem Moment, wo du das vorübergehen lässt, was dir zur Rettung ist, Paulus sagt, und so esse und trinke. Das heißt, prüfe dich selbst, nimm in Anspruch das Blut Jesu Christi, nimm Anteil an der Gemeinschaft des Leibes Jesu Christi und prüfe und lasse es. Lasse es. Dann braucht Jesus dich nicht züchtigen. Wir werden ab nächste Bibelstunde endlich vorwärts gehen und die nächsten drei Punkte uns gemeinsam anschauen. Ich möchte beten. In großer Furcht und großer Ehrfurcht vor dir bete ich und bitte ich, dass du uns reinigst, uns heiligst, dass wir ein würdiges Priestertum sind, dass wir geistliche Schlachtopfer darbringen, die dir wirklich ein Wohlgeruch sind. Du hast selber gesagt, wenn ich der Vater bin, wo ist meine Ehre? Wenn ich der Herr bin, wo ist meine Furcht? Heilige und reinige uns durch und durch. Ich weiß, was das bedeutet, Herr. Darum bete ich das in großer Ehrfurcht. Du bist ein gerechter Richter. Und zugleich, Herr, danke ich dir, Herr, für das große Erlösungswerk in Jesu Christus. Ich danke dir, dass wir nicht ins Gericht kommen, sondern dass wir nur unter der Zucht sind, damit wir nicht verloren gehen, damit wir nicht ins Gericht müssen. Ich danke dir vom Herzen dafür. Mein Gebet ist, Herr, in dieser aller Schwachheit und ja, in der wirklich Kläglichkeit des Dienstes, mögst du doch Gnade schenken, dass das Recht verstanden wird und das Recht in den Herzen bewegt. Darum bitte ich dich. Amen.